Der Predigtext ist die Losung des heutigen Tages. Es steht im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Und das Thema heißt Forderungen. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Liebe Gemeinde, das Leben ist erfüllt mit Forderungen. Forderungen, die an uns gerichtet sind. Jeder weiß das aus seinem beruflichen Alltag. Ganz gewiss gehört auch die Familie zu dem Bereich unseres Lebens, der recht hohe Anforderungen an uns stellt. Manche wagen es darum gar nicht erst zu heiraten. Aber selbst wenn man aus den beruflichen Forderungen durch die Altersgrenze beispielsweise entlassen ist und die Kinder groß und aus dem Haus sind, ist das Leben nach wie vor mit Forderungen erfüllt. Und wäre es nur die Forderung, mit abnehmenden Kräften für sich selbst zu sorgen. Vielleicht hat Jesus darum gesagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Dabei könnten die Forderungen des Lebens etwas vom Schönsten sein, das es gibt. Sich von ihnen herausfordern lassen. Sie zu erfüllen, gibt uns Bestätigung. Das gute Gefühl, etwas geleistet zu haben und den Feierabend mit gutem Gewissen zu genießen. Was gibt den Forderungen im Leben ihre erschlagende Härte und manchmal gar eine tödliche Spitze? Vielleicht ist es das Gefühl, die Forderungen nicht erfüllen zu können. Vielleicht ist es das, was das Leben zu Zeiten so unerträglich macht, den Forderungen nicht gerecht zu werden, dem Leben etwas schuldig zu bleiben. Wie soll man leben? Wie soll man richtig, recht leben? Es gut machen im Leben? Da ist das Hin- und Herpendeln zwischen Familie und Beruf, zwischen Engagement im Beruf und dem Verlust an privatem, persönlichem Leben. Da ist der Konflikt zwischen Eigeninteresse und dem notwendigen Interesse für andere Menschen. In unserer Generation ist in diesem Zusammenhang etwas Merkwürdiges geschehen. Waren es früher die religiösen, moralisch-ethischen Forderungen, die der christliche Glaube für alle formulierte und die Kirche dann im Leben der Menschen zum Ausdruck brachte, verstärkt mit göttlicher Autorität, unumstößliche Maßstäbe von dem, was richtig ist und falsch, von dem, was man tun oder lassen soll? So sind heute gerade die großen religiösen Forderungen in das Verständnis und in das Belieben des Einzelnen übergeben. Wie heißt es doch so schön? Niemand kann für den anderen wissen, was richtig ist. Und wie heißt der Satz? Du musst ganz für dich selbst herausfinden, was richtig ist, was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Selbst Eltern wagen es nicht mehr, ihren Kindern zu sagen, was recht ist. Von frühester Kindheit an hören sie, du musst selbst wissen, was für dich stimmt. Es muss für mich stimmen. Ich muss es selbst wissen. Wer wollte das bestreiten? Kein Wunder, darum die Flut von Fragen. Wenn ich es selbst wissen muss, wie kann ich es wissen? Was heißt das praktisch, fragen wir, bei jeder Gelegenheit. Wie kann ich es herausfinden? Und der Flut von Fragen folgt die Flut von Büchern. Und Recht ist, was die meisten denken. Und nun passiert noch einmal etwas Merkwürdiges. Wenn ich mich plötzlich vorfinde bei den meisten, habe ich das dringende Gefühl, ich muss mich absetzen. Ich muss etwas Eigenes haben. Und wenn ich mir die Haare grün färbe. Irgendwo muss die Individualität meiner Person ihren Ausdruck finden. Irgendwo muss ich noch eine eigene Meinung haben. Ich kann doch nicht denken, was alle anderen denken, obwohl ich mich nur dann wohlfühle, wenn alle anderen etwas gemeinsam denken. Je weniger der christliche Glaube uns sagt, was recht ist, desto mehr tut es inzwischen die Gesellschaft und dort die Massenmedien. Das Radio, das Fernsehen, die Zeitung. Jeder Nachrichtensprecher und jede Nachrichtensprecherin sagt uns mit Mimik und Unterton oder Nebensatz das Urteil über das, was wir zu befinden haben und wie wir die Nachricht verstehen sollen. Jede Nachricht, die sachlichste Nachricht, ist getragen in unser Herz und Gefühl durch den Sprecher. Und wer uns das Wetter voraussagt, sagt uns gleich, was gut und schlecht ist. Gut ist Sonnenschein, schlecht ist Regen. Sie kommen nur in Verlegenheit, wenn es nicht mehr regnet. Dann ist das Gejammer wieder groß, dass es regnen sollte, aber jedes Regenwetter wird mit drohenden Gebärden angekündigt. Da zieht etwas auf, da kommt etwas auf uns zu. Und alles ist gespickt mit Moral. In diese Verwirrung unserer Zeit hinein erklingt nun ein Wort aus alter Zeit. Aus dem 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Das Wort eines Propheten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Es heißt nicht, es wird dir gesagt, Mensch, sondern es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Was gut ist, können wir nämlich nicht von uns aus wissen. Es liegt nicht in unserer Natur als Menschen. Ganz anders die Tierwelt. Wenn ein Krokodil nicht weiß, was gut ist für ein Krokodil, wird es nicht überleben. Aber wenn ein Mensch nicht weiß, was für ihn gut ist, wissen es die anderen. In der Natur ist die Auslese unbarmherzig. Wer sich dort nicht anpasst an die Verhältnisse, wer nicht herausfindet, was für ihn gut ist, geht unter. Erbarmungslos. Und nur die Arten haben überlebt den gewaltigen Wechsel der Geschichte der Erde, die gewusst haben, was gut ist und sich danach gerichtet haben. Nicht so wir Menschen. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dem gesagt werden muss, weil ihm als einzigem Lebewesen die Sprache anvertraut ist, das Wort. Da ist ganz gewiss das Wort der Eltern, das in uns klingt und uns gesagt hat, was gut ist, zumindest wenn man schon ein bisschen älter ist und sich noch an die Eltern erinnert. Aber auch Freunde, Kollegen, Menschen in unserer Umgebung haben uns immer wieder gesagt, was gut ist für uns. Merkwürdig, dass selbst die überzeugt sind, jeder muss für sich herausfinden, was gut ist, sagen uns am Laufmeter, was gut ist. Weil sie glauben, sie haben es für sich herausgefunden. Früher war es dann noch das Wort des Pfarrers, das Wort in der Kirche, mit Autorität gesagt. Aber wenn der Mensch kein Wort mehr in sich trägt, das ihm im Innersten ein Gegenüber ist, an dem er sich reiben kann, von dem er sich absetzen kann, mit dem er kämpfen kann, mit dem er streiten muss, ein Wort, das ihm gesagt ist, mit dem er gar nicht übereinstimmt. Wenn das Wort fehlt, wer sagt ihm dann noch? Wie kann er dann noch herausfinden, was gut ist für ihn, wenn er kein Gegenüber mehr hat? Woher weiß eigentlich der Prophet, was gut ist und der Herr, sein Gott, von ihm fordert? Denn auch er ist ein Mensch. Nun, der Prophet hat die Bibel gelesen. Es ist ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Und dort steht das Wort schon. Aus alter Zeit. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Was gut ist für den Menschen, gehört nämlich zu der Mitteilung Gottes an uns Menschen, seiner Selbstmitteilung, seiner Selbstoffenbarung. Dort, wo Gott sich uns Menschen kundtut, sich zu erkennen gibt, kommt das in unser Leben, was für uns gut ist. Der Gott Israels ist in die Geschichte eingegangen, indem er Israel erschuf. Und dieses Volk ist kein Naturvolk. Das macht es eben schwierig bis heute. Dieses Volk ist eine Schöpfung Gottes. Und wie hat Gott dieses Volk erschaffen? Nicht wie Adam und Eva, aus Erde und Leib aus Leib, sondern aus seinem Handeln an diesen Menschen, aus der Kraft seines Wortes zu Menschen in dieser Welt, ist ein Volk entstanden, das vorher kein Volk war. Er hat diese Menschen herausgeführt aus Abhängigkeit von anderen Menschen und einem Volk, aus Gefangenschaft in die Freiheit der Kinder Gottes. Daran hat Gott ein Volk erschaffen, an seinem Wort. Und nun besteht die Freiheit der Kinder Gottes nicht darin, zu tun und zu lassen, was sie wollen. Übrigens etwas, was kein Volk der Erde kennt. Kein Volk der Erde kennt eine Freiheit, in der jeder tun und lassen kann, was er will. Das ist nur unser Traum hier, unsere Einbildung, und nicht einmal wir können es. Sondern, denn dort, wo der Mensch meint, tun und lassen zu können, was er will, verfällt er erneut in die Unfreiheit seines Willens und ist ein Gefangener und ein zutiefst Abhängiger von sich oder von jenen, die seine Freiheit propagieren und ihn damit wieder erneut knechten. Nein, Freiheit heißt nicht tun und lassen können, was man will, sondern sich am Geist und Wort zu orientieren von dem, der uns Menschen Freiheit und Leben gibt. Freiheit gehört nicht zu unserem Geburtsrecht. Und jeder von uns weiß, dass er mindestens in einer tiefen Abhängigkeit geboren ist. In der Abhängigkeit von seiner Mutter. Das ist nicht eine Frage von Schuld, sondern eine Wahrheit. Und jeder weiß, dass die Abhängigkeit, aus der heraus und die hinein er geboren wurde, sein Schicksal ist. Und er sich damit auseinandersetzen muss. Und wenn er die Freiheit gewinnen will zur Kraft im Leben, dann muss mit ihm etwas geschehen. Muss mit ihm etwas geschehen, was keine Mutter seinem Kind geben kann. Die Freiheit der Kinder Gottes. Und das bedeutet, dass ein anderer dir sagen muss, in deinem Herzen, was gut ist. Immer dort, wo Gott in der Geschichte redet, ist das, was er sagt, untrennbar verknüpft mit ihm. Niemals darf der Mensch das Wort Gottes von Gott trennen. Niemals ist das Wort von Gott objektiv. Es ist immer gebunden an ihn. Immer wenn Gott spricht, spricht er nicht nur von sich selbst, er spricht sich selbst. Und niemand wird sein Wort jemals verstehen, wenn er nicht eingeht in die Gemeinschaft dieses Gottes. Wenn dieser lebendige, verborgene Gott nicht selbst am Leben dieses Menschen handelt und damit ein neues Geschehen, er hineingenommen wird in ein neues Geschehen, das etwas mit ihm macht, wie wir so schön sagen. Nun das Wort und die Weisung Gottes sind Quelle des Lebens. Wird aber sein Wort und seine Weisung von ihm getrennt, dann erscheint uns Menschen Gottes Wort und Weisung als Feind unseres Lebens. Und dann wird allein diese Aussage, was der Herr, dein Gott, von dir fordert, zur unerträglichen Last. Dann wird das Wort von Gott zu einer Macht, die uns der Freiheit zu berauben scheint. Dann wird das Wort Gottes für uns etwas, von dem wir glauben, dass es uns Leben nimmt und entzieht, indem es uns zu Verzicht zwingt. Aber alles, was Gott der Ewige für uns tut, für uns erschafft, für uns vollbringt, wendet sich gegen uns, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm verweigern. Es ist nicht sein Wort, seine Weisung, seine Forderung, die uns zu Gott bringt. Es ist Gott selbst, der uns zu seinem Wort und zu seiner Weisung bringt. Es ist seine Gemeinschaft mit uns, die er uns schenkt. Es ist sein Tun an uns, das uns beginnt, sein Wort und seine Weisung als Licht auf unserem Wege zu erkennen. Weil das so ist, gibt es diese erschreckende Geschichte dieses Satzes in unserem Leben von uns Menschen, was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Welch eine Tragödie im Angesicht einer Herrlichkeit. Es gibt nichts Größeres als dies. Dass uns gesagt ist, was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Und nur ein Herz, das von Gottes Liebe befreit, sich diesem Wort zuwendet, wird diesen Schatz und die Herrlichkeit dieses Wortes entdecken. Wird uns befreien von dieser erdrückenden Übermächtigkeit eines Bildes, das uns das Leben nimmt. In diese Wirklichkeit hinein tritt das Leben Jesu. Er nimmt dieses Wort in sein Leben auf und dieses Wort selbst nimmt das Leben Jesu auf und gibt ihm Gestalt. Unüberhörbar klingt es uns aus dem Munde Jesu entgegen im Evangelium. Ich tue die Werke, die ich meinen Vater tun sehe. Das kann nur aus Gemeinschaft werden. Ich und der Vater sind eins, höchster Ausdruck der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit dem Vater, Gott dem Ewigen, war Quelle seines Wortes. War Quelle für ihn in seinem Hören und Tun. Was also kann denn der Mensch hören, wenn er hört, was ihm gesagt ist? Es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Was kommt jetzt? Du sollst und du sollst nicht? Wann werden wir endlich begreifen, dass die 10 Gebote nicht beginnen mit dem Satz, du sollst, sondern dass sie beginnen mit dem Satz, ich bin, spricht der Herr, dein Gott. Und der zweite ist, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Die Weisungen Gottes beginnen mit ihm selbst, mit seinem Herzen und seinem Tun. Und nun wollen wir genau hören, was da steht, was von uns gefordert ist. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht, es steht nichts. So heißt es. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts ist das erste Wort. Als ist das zweite Wort. Und das bedeutet, das Befreiende von Gottes Forderungen ist, dass er diese ganze Flut von Forderungen des Lebens aus unserem Leben weist. Die Flut von gesellschaftlichen und religiösen Ansprüchen an unser Leben aus unserem Leben weist. Und dann kommt dieses Als. Und dann kommt so wenig, dass jeder, der auf 3 zählen kann, es sich merken kann. Recht tun, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 3 einfache Wahrheiten, die zu den gewaltigsten gehören, was die Menschheit jemals gehört hat. Es ist ein bisschen schade, dass die deutsche Sprache nicht wiedergeben kann, was in der hebräischen Sprache hier steht. Ich habe eine ganze Reihe von Bibelübersetzungen angeschaut. Und es ist unendlich schwer, eine korrekte Übersetzung dieses Wortes zu finden. Das Wort Recht, das hier steht, ist in der jüdischen Sprache eine Welt. Und so weit entfernt von unserem Rechtsdenken, wie man sich nur denken kann. Was hören wir denn, wenn wir hören Recht tun? Das sagen wir jedem Knirps. Er soll Recht tun. Das heißt, er soll nicht dumm tun. Was sagen wir und hören wir, wenn wir vom Recht hören? Ich will mein Recht, sagen wir. Dem geschieht Recht, sagen wir. Wir reden von Recht haben, als ob wir jemals Recht hätten. Eine der größten Torheiten der Welt. Was machen wir mit diesem Recht? In der hebräischen Sprache. Und auch ich kann es nur andeuten, was es in seiner großen Welt heißt. In der hebräischen Sprache heißt Recht üben, Recht sprechen und genau genommen Gericht halten über sich selbst. Wenn jemand Recht tut, hält er Gericht über sich selbst. Das klingt in Jesu Worten wieder, wenn er sagt, wer an mich glaubt, ist schon gerichtet. Er hat ein Gericht erlebt. Er hat das Recht Gottes erlebt, in dem Gnade vor Recht ergeht. Das ist eine Welt, für das, die Jesus mit seinem Leben bezahlt hat. Das ist mehr als ein Ausdruck in der hebräischen Sprache und Kultur. Das ist die Wirklichkeit von Gottes Liebe. Es ist das Einzige, was unserem Leben Grund geben wird. Im Angesicht von Leben und Tod und im Angesicht des ewigen Gottes. Dass an uns Recht geschehe. Das Recht Gottes. Und nicht das Recht eines Gottes, der Hand auf uns legt und uns zerdrückt, sondern das Recht eines Gottes, uns zugedacht, dass wir leben sollen. Leben sollen wir. Und wir brauchen für unser Leben einen Grund in uns selbst, der gelegt ist. Nirgends hat Gott sein Recht deutlicher offenbart als am Leben und Sterben Jesu. Lasst uns dem nachdenken. Und das Zweite, Liebe üben. Zürcher Bibel übersetzt Güte lieben. Aber das Wort Güte ist nun einmal in unserer Sprache ein entsetzlich missbrauchtes Wort. Ach, sind sie gütig. Und da liegt ja so viel drin. Etwas Wahres und etwas Entsetzliches. Etwas Echtes und etwas Verfälschtes. Andere Übersetzungen sagen, in Treue lieben. Auch hier begegnet uns ein Wort aus dieser Sprache der Bibel, die Gewaltiges bedeutet. Es schließt Barmherzigkeit ein. Das Wort schließt wahrhaftige, lebendige Frömmigkeit ein. Das Wort ist verkürzt gesagt Liebe. Vollkommene Liebe in ihrer vielfältigsten Gestalt, die wir uns denken können. Und das Dritte, demütig wandeln vor deinem Gott. Und das bedeutet nichts anderes als ein Lernender bleiben vor ihm und von ihm. Was weckt das in unserem Herzen? Der Ausspruch, dass wir unser Leben vor Gott führen und seinem Angesicht, weckt das Angst? Müssen wir uns verstecken? Und wenn ja, worin verstecken wir uns? Oder weckt es die unendliche Freude als die Antwort auf die Grundsehnsucht unseres Lebens, endlich gesehen zu werden? Was tun wir Menschen nicht alles Dummes? Nur um gesehen zu werden. Wie kleiden wir uns? Was für ein Gehabe legen wir uns zu? Was tun wir für andere, bis wir nicht mehr können? Nur um gesehen zu werden. Und was sehen sie? Die anderen? Immer nur sich selbst. Wie kommt man sich vor, wenn einem mit dem gleichen Kleid begegnet, wie das, was man selber vorhat? Und wenn es ja nur einer ist, kommt man sich schon wie in einer Masse vor und entpersönlicht. So originell, so individuell sind wir geworden, dass wir gar nicht mehr merken, worum es eigentlich geht. Vor unserem Gott unser Leben führen heißt, er sieht dich. Du bist gesehen mit Augen der Liebe, wie kein Mensch dich lieben kann. Du bist gemeint, wie kein Mensch dich meinen kann. Und wenn du auf einmal entdeckst, dass ein anderer erst gemeint hat, dich zu meinen, und du merkst dann, dass er dich nicht gemeint hat, sei nicht traurig, er kann doch gar nicht anders. Aber einer sieht dich. Ich bin überzeugt, dass wenn wir sterben, über unserem Leben, unserem vollendeten Leben, eine einzige Sehnsucht steht, auf die niemand die Antwort kennt. Ist der Mensch gesehen worden oder nicht? Und ich habe von vielen Menschen Abschied genommen, die nicht gesehen wurden. Von denen nur gesehen wurde, selbst in der Gemeinde, ob sie da waren oder nicht. Das war das Einzige. Wäre ja auch schon was. Aber gesehen werden in dieser tiefsten Sehnsucht meines Lebens, werde ich vor Gott allein. Und das ist Leben. Befreit zum Leben. Vielleicht kann ich dann leichter den Schmerz ertragen, wenn ein Mensch mich eben nicht sieht. Vielleicht muss ich ihm dann nicht böse sein. Vielleicht kann ich ihm dann verzeihen, weil ich aus einem größeren Geschautwerden lebe mit meiner ganzen Person. Demütig wandeln vor deinem Gott heißt ja eigentlich nichts anderes als zulassen, dass das so ist. Demütig wandeln heißt lernen von ihm. Und wem würde jetzt nicht einfallen, was Jesus gesagt hat? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid von 1000 Forderungen, die an euch gestellt werden und die ihr an euch selber stellt. Erfüllbare und ein Meer von Unerfüllbaren. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Lernt von mir. Denn ich bin von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wer dieses Wort und den, der es sprach, einlässt in sein Herz, wird frei werden. Frei von der Angst dieses einen Satzes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Er wird mit Freude fragen, Herr, was ist es nun? Herr, was heißt es nun? Hier ist mein Leben, mehr habe ich nicht. Und wie wird er zu dir sprechen? Mehr brauchst du nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit allen deinen Kräften und deiner ganzen Seele. Und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Wort aus dem Munde Jesu ist das Evangelium für unser Leben und wohl wert, dass es zum Boden unseres Daseins und zum Inhalt unseres Lebens werde. Amen. Lieber Vater im Himmel, da sind wir mit unserem Leben. Erfüllt mit den Forderungen, die wie eine Flut uns überschwemmen, gegen die verzweifelt wir ankämpfen, sie zu erfüllen, und mehr bestimmt von der Enttäuschung über das, was uns nicht gelang, als von der Freude über das, was uns geschieht. Lieber Vater, da bist du. Mitten unter uns, nach dem Wort deines Sohnes Jesus, hast die Last unserer Forderungen auf dich genommen, hast den Preis bezahlt für das, was wir nicht erreichen können von uns aus, hast uns einen Lebensraum geschenkt, in dem allein Änderung unseres Lebens möglich ist. Der Raum deiner Gnade, der Raum deiner Liebe. O Gott, wir wollen das Rechte tun, wir wollen lieben und wir wollen ja demütig sein. Aber ehe wir es uns versehen, erdrückt uns dieses eigene Wollen, das wir nicht können. Ich bitte dich um deine Gnade. So wie du dein Volk ergriffen hast und es aus der Fremde heimführst, so ergreife mein Leben. ergreife das Leben deines Volkes, die den Namen deines Sohnes nennen. Ergreife die Gemeinde, die jetzt beisammen ist, und erschaffe sie zu deinem Volk, einem Ort des Friedens, an dem du wohnst, einem Ort der Quelle der Kraft, den Forderungen zu begegnen, die gefragt oder ungefragt an uns herantreten, konzentriert in unserem Herzen, befreit durch dein Nichts als, damit wir erfahren können, worum es geht. Das Geheimnis deiner Selbst in unserem vergänglichen Leben, das Geheimnis deiner Ewigkeit in dieser Zeit. Hier ist unser Leben, o Gott, und im Namen deines Sohnes Jesus sagen wir: Ich komme.